Autor Martin Walker ist 1947 in Schottland geboren und arbeitete lange Jahre für die renommierte Zeitung The Guardian als Journalist. Nach mehreren Sachbüchern veröffentlichte er im Jahr 2009 seinen ersten Roman Bruno, Chef de Police, über den im französischen Périgord lebenden Polizeichef Bruno. Walker bringt darin sehr authentisch seine Liebe für diese Landschaft im Südwesten Frankreichs sowie dessen Einwohner zum Ausdruck und berichtet so ganz nebenbei auf fast schon obszöne Art und Weise von allen kulinarischen Köstlichkeiten, die dem Leser das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Vor circa 30 Jahren hat er sich im Périgord ein altes Bauernhaus gekauft und sich da niedergelassen, wo die Welt am schönsten ist. Wenigstens die Welt der Menschen, die gerne essen und trinken. Den Ort Saint-Denis, in dem seine Bruno-Romane spielen, gibt es nicht wirklich. Aber er hat sehr große Ähnlichkeit mit real existierenden Ortschaften. Seine Hauptperson, Bruno Courage, ein sportlicher, kinderliebender und gut aussehender Junggeselle, ist ein richtiger Dorfpolizist, der eine vielversprechende Karriere zugunsten der ländlichen Beschaulichkeit geopfert hat. Ihm ist es wichtiger, dass er hier in seinem abgeschiedenen Heim, wo er Wein keltert und mit regionalen Produkten seine Kochideen auslebt, ein geruhsames Leben führt. Für seine zahlreichen Freunde und die Bewohner von Saint-Denis drückt er auch gerne mal ein Auge zu. Er macht einen Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Für ihn steht ganz klar die Gerechtigkeit im Vordergrund. Der aktuelle Bruno-Krimi Im Château beginnt in Sarlat, einer gut erhaltenen, geschichtsträchtigen Stadt, die auch ein beliebter Drehort für Mittelalterfilme ist. Hier eine kleine Kostprobe.
Bruno Courage, als Chef der Police zuständig für das Tal der Vézère im Périgord, hatte schon seit langem ein besonderes Faible für den mittelalterlichen Marktplatz von Sarlat. Heute aber sah er ihn aus einem ganz neuen Blickwinkel. Er saß mit Freunden auf einer der oberen Bankreihen, für sein Empfinden ein bisschen zu hoch. Die Tribüne war für das alljährliche Theaterfestival aufgebaut worden, bei dem diesmal die Schlacht von Sarlat im Jahr 1370 nachgespielt werden sollte, mit der sich die Stadt von der englischen Herrschaft befreit hatte. Die Idee für das Fest war an das alljährlich stattfindende historische Schauspiel zur Schlacht von Castillon im Jahr 1453 angelehnt. Damals war das englische Heer unter der Führung des Herzogs von Salisbury, John Talbot, entscheidend geschlagen worden. Die Rosbifs, wie die Franzosen ihre Erzfeinde jenseits des Kanals nannten, waren endlich für immer aus dem Süden und Westen Frankreichs vertrieben worden. Jedes Jahr im Sommer findet in Castillon ein prächtiges Fest in Erinnerung an den damaligen Sieg statt. Ein als Herold verkleideter Mann erschien auf einem der Balkone jenseits des Platzes, flankiert von zwei Hornbläsern, die mit schallenden Signalen das Publikum zur Ordnung riefen. Es folgte ein erster langer Trommelwirbel, worauf sich der Herold zu Wort meldete.
»Frankreich ächzt unter dem englischen Joch«, rief er. »Von Anjou bis zu den Pyrenäen, von Bordeaux bis zur Auvergne herrschen die Engländer. Nun aber im Sommer 1370 rührt sich in den Tälern, Feldern und Weinbergen des Périgord Widerstand, der auf Befreiung sinnt. Connétable Bertrand du Guesclin, Ritter ohne Fehl und Tadel, bereitet sich darauf vor, Frankreich zurückzuerobern. Ein Heer wurde ausgehoben und auf geheimen Pfaden durch die Wälder ins Herz des Périgord geführt.«
Und in dieses historische Schlachtgetümmel springen wir jetzt mitten rein. Und zwar in die Endphase.
»Schwerter schlugen an Schwerter und krachten auf Schilde. Piken und Streitäxte kamen zum Einsatz. Und die französischen Ritter drängten den Feind gegen die Treppenstufen zurück, wo ein Engländer nach dem anderen eine dramatische Todesszene vollführte. Hinter Bruno wurden wieder Trompetenstöße laut. Er drehte sich um und sah eine Abteilung französischer Soldaten aus Richtung des eroberten Torhauses herbeimarschieren. Ihnen folgten mit schleppenden Schritten englische Gefangene, die Hände auf dem Rücken gebunden. Einer der Stadtkonsuln wollte eine Rede halten und die Befreier willkommen heißen, wurde aber übertönt von den Rufen, die an den Helden des Tages adressiert waren. »Du geh klar! Du geh klar!« Vor dem Hotel de Ville lagen scheinbar tot die Darsteller der englischen Waffenknechte. Die französischen Ritter und das Stadtvolk wichen mit gesenkten Waffen zurück und gaben eine einzelne Gestalt zu erkennen, die bäuchlings ausgestreckt auf den Stufen lag. Sie trug einen schwarzen Umhang, unter dem sich eine dunkle Blutlache ausbreitete. Als erster reagierte der junge Knappe mit der Tambour. Er legte seinen Schlegel ab, wandte sich dem Publikum zu und fragte laut, ob ein Arzt anwesend sei. Fabiola stand auf und hob die Hand. Gleichzeitig rief ein Mann, der in der zweiten Reihe saß und dem Darsteller am Boden sehr viel näher war, »Hier, ich bin Arzt!« Mit einem schwarzen Koffer eilte er zu dem Verwundeten auf der Treppe. Es dauerte kaum eine Minute, den Platz zu überqueren, erschien aber sehr viel länger. Der andere Arzt beugte sich schon über Du Guesclin, bedacht darauf, nicht in die Blutlache zu treten, die sich weiter ausbreitete. Er legte ihm zwei Finger an den Hals, während Bruno sich zur Menge wandte und rief, »Polizei, zurücktreten!« Bruno hielt sein Handy in die Luft, damit es alle sehen konnten, und erklärte, »Ich rufe jetzt die Ambulanz. Ihr Soldaten da unten, bildet bitte eine Absperrung vor den Stufen. Lasst niemanden durch. Weiß jemand, wer dieser Mann ist?«
»Ganz in der Nähe steht ein Krankenwagen in Bereitschaft«, sagte der fremde Arzt leise, bevor jemand auf Brunos Frage antworten konnte. Er fing an, dem Verletzten die Brust zu massieren. »Sollten wir nicht Plasma infundieren, bevor wir mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen? Er atmet ja noch«, sagte Fabiola, die neben ihm kniete.
»Der Krankenwagen ist gleich da«, erwiderte der Kollege. »Dann haben wir auch Plasma und ich kann sofort eine Transfusion vornehmen.« Doch während er sprach, kamen zwei Sanitäter in fluoreszierenden Anzügen mit einer Trage um die Ecke gerannt.
»Ich bin Ärztin an der Klinik von Saint-Denis«, stellte sich Fabiola vor.
»Ich heiße Barat und er ist mein Patient«, sagte der Arzt, als die Sanitäter die Trage neben dem Mann am Boden abstellten. »Ich arbeite im Ärztehaus von Dom«, fügte er hinzu.
»Bruno«, rief Fabiola mit zitternder Stimme, »schau dir das hier an.«
Sie zeigte auf den Verletzten auf der Trage, die in diesem Augenblick von den Sanitätern hochgehoben wurde. Auf der linken Seite des Mannes ragte etwas hervor, das wie das Heft eines Messers aussah. Vermutlich war die Klinge zwischen zwei Rippen hindurch ins Herz eingedrungen. Konnte das nur ein Unfall gewesen sein?
Putain de merde! Es scheint, wir haben's mit Mord zu tun.
An dieser Stelle von Mord zu sprechen, ist dann doch etwas voreilig, denn das Opfer lebt ja noch. Aber ein Mordversuch könnte es schon gewesen sein. Als sich dann herausstellt, dass der Schwerverletzte ein hochrangiger Mitarbeiter des französischen Auslandsgeheimdienstes ist, verleiht das der Sache natürlich eine besondere Brisanz. Was steckt dahinter? War es ein Unfall oder ein Mordversuch? Falls ja, mit welchem Motiv? Das alles klärt sich im weiteren Verlauf der Handlung. Und Bruno ist mit Mang dabei und hat auch mehrfach die Gelegenheit, seine Kochkünste und Weinkenntnisse unter Beweis zu stellen. Der Roman Im Château, der 16. Fall für Bruno, Chef de Police, ist als gebundenes Buch im Diogenes Verlag erschienen und kostet 26 Euro. Auch das gleichnamige Hörbuch, aus dem die kurzen Einspielungen stammen, kommt aus dem Diogenes Verlag. Es enthält eine ungekürzte Lesung von gut 10 Stunden und wird ganz wunderbar gelesen von Johannes Steck.